Ja, die Predigt heute hatten Michael und ich glaube schon im November abgesprochen gehabt. Und da hatten wir uns auch schon auf das Thema für heute geeinigt gehabt. Und als ich das Thema vorbereiten wollte, jetzt die Predigt, hatte ich immer wieder das Gefühl, das ist eine tolle Botschaft, die ich da eigentlich rüberbringen möchte. Aber das fühlt sich so an, als wenn das nicht Gottes Wille ist, als wenn das nicht das richtige Thema für heute ist. Ich habe das dreimal versucht und immer das Gleiche empfunden. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und den Herrn gefragt, was möchtest du denn bitte, worüber wir heute reden, worüber wir heute nachdenken sollen? Was möchtest du uns sagen heute? Und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich ganz konkret das Thema gehört habe und auch ganz konkret die Inhalte von der Predigt gehört habe. Und von daher freue ich mich wirklich, dass Gott heute, glaube ich, wirklich was Großes in uns tun möchte. Dass er wirklich eine Veränderung in unseren Herzen verändern möchte oder schaffen möchte. Und ja, ich bin gespannt, was er tun wird. Dann möchte ich mal mit dem ersten Foto mal anfangen. Ich möchte als erstes ein Foto euch zeigen. Ich finde, das ist total niedlich, das Bild. Als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich gleich gedacht, so möchte ich auch meinem Herrn nachfolgen. Nicht dieser Welpe guckt voller Begeisterung auf seinen Herrn, der hier nicht sichtbar ist, aber den denken wir uns da mal hin. Unser Herr ist ja auch nicht sichtbar. Er hat volles Vertrauen zu seinem Herrn und er fühlt sich vollkommen sicher. Dass eine Gefahr lauern könnte, während er so gehorsam und voller Freude neben seinem Herrn herläuft, kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Und er ist so begeistert von seinem Herrn, vielleicht, weil er sich freut, dass der Herr mit ihm den Weg geht oder dass er mit seinem Herrn mitgehen darf oder weil er mit ihm Tolles erleben kann. Auf jeden Fall lässt er sich durch nichts ablenken. Sein Blick ist ausschließlich auf den Herrn gerichtet. Vielleicht gäbe es neben ihm irgendwas Tolles, vielleicht so einen matschigen Tümpel oder so, was ja für so einen kleinen Welpen was Tolles wäre. Aber es interessiert ihn überhaupt nicht. Ihm ist nur sein Herr wichtig. Dieses Bild werdet ihr heute während der Predigt immer mal wieder zwischendurch sehen. Ihr habt es jetzt schon mal in Ruhe angucken können und dann wisst ihr nachher schneller, was ich damit meine und worum es dann geht. Jetzt kann das Bild erstmal wieder weg und ich fange mit der eigentlichen Predigt an. Die Überschrift meiner Predigt heute lautet: Lasst uns so leben, als wenn die Bibel wahr wäre. Denn sie ist wahr. Also nochmal, lasst uns so leben, als wenn die Bibel wahr wäre. Denn sie ist wahr. Vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, wie man in einer doch geistlich recht reifen Gemeinde, wie das CCN eine ist, ausgerechnet über so ein Thema predigen möchte. Ist es nicht logisch, dass wir hier alle so leben? Na, gucken wir uns den Satz nochmal genauer an. Wir fangen mal hinten an. Da steht ja, die Bibel ist wahr. Stimmt ihr dem zu? Ja. Die Bibel ist Gottes Wort an uns und deswegen ist sie unfehlbar und die Wahrheit schlechthin. Die einzige Wahrheit, die es gibt. Glaubt ihr das? Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zum ersten Teil des Satzes. Leben wir so, als wenn die Bibel wahr wäre? Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch jetzt ganz klar sagen würden, ja, so lebe ich. Vielleicht denkt ihr, ich mache jeden Tag meine stille Zeit, ich bete, ich lese in der Bibel, ich gehe regelmäßig zu meiner Hausgruppe, zum Gottesdienst, ich bringe mich auch ein in der Gemeinde, wenn das passt. Dann lebe ich doch wohl so, als wenn die Bibel wahr wäre. Oder nicht? Ich denke, das ist sicherlich ein gutes Verhalten, aber vielleicht merkt ihr schon, ich möchte auf was anderes hinaus. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Stellt euch mal vor, ihr wärt in einem Zirkus. Ein Hochseilakrobat führt auf einem Seil hoch oben seine Künste vor. Und ihr seid, wie alle anderen auch, fasziniert, was der da oben alles so kann. Auf diesem dünnen Seil. Der fährt sogar mit einem Fahrrad darüber und läuft auf Stelzen über dieses Seil rüber. Und zum Schluss schiebt er eine Schubkarre, die voll beladen ist, auf diesem Seil hinüber. Und dann kommt er runter und stellt sich vor euch, also vor das Publikum. Und er fragt, glauben Sie, dass ich einen Menschen in dieser Schubkarre über das Seil hinüberführen könnte? Und das ganze Publikum antwortet, ja, na klar, das können Sie. Wir haben ja gesehen, was Sie da oben alles vollbringen können. einen Menschen in der Schubkarre rüberzuführen, das ist kein Problem für sie, das glauben wir. Okay, sagt der Hochseilakrobat daraufhin. Dann brauche ich jetzt einen Freiwilligen. Betretenes Schweigen im ganzen Publikum. Und jeder denkt, naja, klar, glaube ich, dass der das kann. Aber bitte nicht mit mir. Was bedeutet Glauben? In der Bibel wird Glaube in Hebräer 11, Vers 1 definiert. Da steht, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also, man ist überzeugt, dass die Dinge, die man in Gottes Wort liest, wahr sind und da sind, obwohl man sie eventuell noch nicht sieht. Man könnte auch sagen, Glaube ist die Besitzurkunde. Wir haben das, worauf wir gehofft haben, in Besitz genommen, selbst wenn wir es noch nicht sehen können. T.L. Osborne hat über Glaube mal gesagt, zu glauben heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott das tun wird, was er in seinem Wort sagt, und im Vertrauen darauf zu handeln. Tun wir das? Das ist das, was ich mit meiner Eingangsfrage meinte. Leben wir so, als wenn Gottes Wort wirklich wahr wäre? Handeln wir aufgrund unseres Glaubens? Ein Dr. Kenyon hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die zwei Arten des Glaubens. Und darin beschreibt er, merkwürdigerweise plötzlich entgegen seines Buchtitels, drei verschiedene Arten des Glaubens. Aber ich fand die gut, diese Auflistung. Und deshalb möchte ich sie mal weitergeben an euch. Als erstes gibt es als Glaube die gedankliche Übereinstimmung. Sie stimmt zu, dass die Bibel eine Offenbarung ist, die von Gott kam. Und dass jedes Wort der Bibel wahr ist. Aber sie handeln nicht danach. Und wenn eine Krise kommt, funktioniert Gottes Wort bei diesen Leuten irgendwie nicht. Sie sagen, das ist toll, was in der Bibel steht. Und ich weiß, ich sollte das haben. Aber aus irgendeinem Grund bekomme ich das nicht. Ich verstehe das nicht. Als zweites gibt es den Glauben aufgrund von Sinneserkenntnis. Diese Art von Glauben braucht Beweise durch die Sinne, um zu glauben. Er sagt, wenn ich es sehe, wenn ich das fühle, dann weiß ich, dass ich das habe. So jemand würde auch sagen, ich sehe nicht, wofür ich gebetet habe, also ist das nicht geschehen. Aber wenn die Sache schon geschehen wäre, also wenn wir sie wirklich schon hätten, müssten wir ja eigentlich auch nicht mehr glauben, ne? Dann wüssten wir es ja auch. Bei dieser Art von Glauben nehmen also die Beweise der Sinne den Platz ein, der eigentlich Gottes Wort haben sollte. Und ich befürchte, dass diese Art des Glaubens allgemein in unseren heutigen Gemeinden vorherrscht. Wir hören das Wort, wir lesen das, wir sprechen es uns auch gegenseitig zu, aber vertrauen wir dem wirklich und handeln wir danach? Oft vertrauen wir viel mehr unseren Gefühlen und Emotionen, dem, was wir sehen, hören, fühlen oder riechen können. Und jetzt kommt die dritte Glaubensform. Echter Glaube an Gott und sein Wort bedeutet, an das zu glauben, was er in seinem Wort gesagt hat. Egal, was man im Natürlichen sieht, fühlt oder empfindet. Dieser Glaube verlässt sich nur auf das Wort Gottes und handelt entsprechend. Natürliche Symptome oder Beweise, die im Gegensatz zu dem stehen, was Gottes Wort sagt, ignoriert er. Also, echter Glaube an das Wort würde sagen, wenn Gott sagt, dass das wahr ist, dann ist es wahr. Und wenn er sagt, dass ich durch seine Wunden geheilt bin, dann bin ich das. Wenn er sagt, dass er all meinen Nöten begegnen wird, dann wird er das auch tun. Wenn Gott sagt, dass er die Kraft meines Lebens ist, dann ist er das. Er ist, was er sagt, dass er ist, und ich bin, was er sagt, dass ich bin. Der echte Glaube ist nur auf das Wort gegründet und akzeptiert Gottes Wort als endgültig. Der braucht keine äußeren Beweise, die die Sinne zufriedenstellen würden. Wenn Gottes Wort sagt, dass es so ist, dann ist das so. Und das ist ausreichend. Ich finde, das klingt ziemlich radikal. Aber ich denke, wenn wir unseren Glauben an Gottes Wort und seine Verheißungen so konsequent halten und einsetzen würden, dann würden wir völlig entspannt im Herrn ruhen. Und ich denke, das ist doch etwas, was wir uns alle immer wieder neu wünschen, oder? Ihr braucht übrigens nicht zu glauben, dass ich das selber so konsequent in meinem Leben umgesetzt kriege, was ich jetzt hier predige. Ich predige mir das selber auch. Aber ich sehne mich danach, genau so einen Glauben zu haben. Und ich denke, euch geht das ähnlich. Ganz vereinfacht kann man also zwischen Kopfglaube und Herzensglaube unterscheiden. Der Kopfglaube stimmt dem Wort Gottes zu und sagt, dass es wahr ist. Aber er sagt gleichzeitig, ich habe es nicht. Ich erlebe das so nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Der Herzensglaube dagegen vertraut so vollkommen auf das Wort Gottes, dass er danach handelt. Er sagt, es gehört mir. Und zwar jetzt. Ich habe es jetzt. Herzensglaube bedeutet, trotz der Umstände, die unser Körper oder unsere Sinne wahrnehmen, auf Gottes Wort zu vertrauen und danach zu handeln. Ich denke, jetzt wird deutlich, was ich mit meiner Predigtüberschrift gemeint habe, oder? Lasst uns so leben, als wenn die Bibel wahr wäre, denn sie ist wahr. Lasst uns durch unseren Glauben, den wir an Gottes Wort haben, so auf die Wahrheit seines Wortes vertrauen, dass wir darauf basierend handeln. Ich werde das nachher näher ausführen. Das ganze Evangelium beruht auf Glauben. In Römer 5, Vers 1 und 2 steht zum Beispiel, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Oder Hebräer 6, Vers 11. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Jesus hat so manches Mal den Glauben der Menschen hervorgehoben. Er hat gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder dein Glaube hat dir geholfen. Oder dein Glaube hat dich gesund gemacht. Glaube ist der Schlüssel zu jeder Verheißung. In Hebräer 6, Vers 11 und 12 steht, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Mir kommt es auf den letzten Abschnitt an. Durch Glauben und Ausharren erben wir die Verheißung. In Markus 11, 24 steht, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Auf die Verheißung bezogen heißt das, wir müssen glauben, dass wir sie bereits haben. Und dann werden wir sie empfangen. Wir Gläubigen erhalten alles durch Glauben. Zum Beispiel sind wir nach unserer Bekehrung eine neue Schöpfung. Dafür brauchen wir keine Gefühle, die uns beweisen, dass das so ist. Alles, was notwendig ist, ist das Wort Gottes. Da steht es so, also ist es so. Und wenn wir das glauben, dann erfahren wir das. Wenn wir das nicht wirklich glauben, also nur dem gedanklich nur zustimmen und nicht im Herzen die Gewissheit haben, dass das so ist, dann erleben wir das in unserem Leben auch nicht. Bei diesem Beispiel müssen wir nicht viel wagen, wenn wir unseren Glauben einsetzen. Und dadurch trauen wir uns das auch eher mal. Aber wie ist das in anderen Bereichen? Wir sagen zum Beispiel, dass wir Gott bezüglich unserer Finanzen vertrauen. Aber gleichzeitig sorgen wir uns und fragen uns, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen. Um hierin Gott zu vertrauen, müssen wir in Wagnis eingehen. Und das fällt uns gleich viel schwerer. Wir müssen aufhören, selber nachzudenken, wie kann ich das Problem lösen und es an Gott abgeben und darauf vertrauen, dass er sich darum kümmert. Um in dem Bild von der Geschichte vorhin zu sprechen, wir müssen uns wagen, in die Schubkarre reinzusetzen und von Jesus uns über das Seil rüberfahren zu lassen. Oder ein anderes Beispiel. Wir wissen, dass Gott nach unserer Bekehrung durch den Heiligen Geist in uns lebt. Er ist mit uns. Aber das nützt uns nichts, bis wir es wirklich im Herzen wissen und glauben. Denn Gott wird nicht einfach alles übernehmen in unserem Leben. Aber wenn wir wissen, dass er in unserem Innern ist, können wir gemäß dem Wort Gottes handeln. Und dann wird er durch uns wirken. Es heißt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Denn der Gläubige, das ist ja der, in dem Gott wohnt, der hat den Gott, bei dem alle Dinge möglich sind, in seinem Innern. Aber wir müssen das glauben und ihn für uns wirken lassen. Sonst erfahren wir das nicht. Wenn wir Gottes Wort nur verstandesmäßig zustimmen, dann nützt uns Gottes Wort nichts. In Hebräer 4, Vers 2 steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir müssen das glauben, was wir da lesen. Darauf vertrauen, dass das wahr ist, was da steht. Und im Vertrauen darauf dann handeln. Wenn wir dem Wort mit unserem ganzen Herzen vertrauen und aufhören, auf unsere Sinne zu gucken und uns auf unsere Logik zu verlassen und aufhören, nach Menschen zu suchen, die uns bitte freibeten mögen, dann werden wir automatisch so handeln, dass unsere Handlung mit Gottes Wort und unserem Glauben daran übereinstimmt. Und wenn wir Gottes Wort von ganzem Herzen vertrauen und entsprechend handeln, dann kehrt Ruhe und Frieden in unser Herz ein. Wir gehen nämlich ein in die Ruhe als die, die geglaubt haben. Also um Gottes Verheißung in unserem Leben zu erfahren, ist alles, was wir machen müssen, ihm zu vertrauen und entsprechend seines Wortes zu handeln. Es ist nicht das sich abmühen, das Weinen oder das Beten. Es ist das Vertrauen und Handeln gemäß dem, was Gott gesprochen hat, das Resultate bringt. Und wir haben die Wahl. Wir können Gottes Verheißung vertrauen, die uns frei und glücklich machen und unter seiner liebevollen Führung leben lassen. Oder wir können uns dagegen entscheiden. Und da müssen wir selber in unserem Leben für uns kämpfen. Wenn wir Gott vertrauen, bringt uns das inneren Frieden, Ruhe und die Gewissheit von Geborgenheit und Schutz bei Gott und tolle Erfahrungen mit unserem Herrn. Hier kommt jetzt nochmal das Foto von dem Welpen. So wie der Welpe hier seinem Herrn vertraut und dadurch innerlich völlig frei ist und sich geschützt und geborgen weiß bei seinem Herrn und offenbar begeistert ist über das, was er mit seinem Herrn erlebt. So kann das dann bei uns auch sein. Eine Dr. Lillian Geomans, ich weiß nicht genau, ob die so ausgesprochen wird, aber das ist eine Frau, die vor einiger Zeit gelebt hat und viel für Kranke gebetet hat und viele Heilungen erlebt hat. Die hat gesagt, Gott hat Gefallen daran, dass wir als seine Kinder uns über den Abgrund wagen, mit nichts unter unseren Füßen als nur seinem Wort. Um wieder im Bild von vorhin zu reden, wir können es wagen, uns in die Schubkarre zu setzen und darauf vertrauen, dass Jesus uns, basierend auf dem Wort Gottes, sicher über das Seil rüberbringt. Wir werden dabei immer wieder Anfechtung erfahren und müssen dann im Glauben immer neu unseren Glauben neu ergreifen. Das ist der Kampf des Glaubens, von dem Paulus im Brief an Timotheus geschrieben hat. Da sagte er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Also der Kampf des Glaubens ist, dass wir den Glauben bewahren. Egal, was wir tun, es kommt immer darauf an, dass wir Gott darin vertrauen. Dann erfahren wir sein Eingreifen. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, steht, dass Jesus das Wort Gottes ist. Das heißt, wenn wir Gottes Wort vertrauen, dann vertrauen wir letztlich damit Jesus. Und bei meiner Predigtvorbereitung habe ich Jesus ganz klar reden gehört, wie er in seiner Liebe um einen jeden von uns heute hier wirbt und uns bittet, vertrau mir. Aber wie kommen wir hin zu so einem echten Glauben, der im vollen Vertrauen auf Gottes Wort entsprechend handelt? Zunächst einmal und gleich vorweg, Glaube ist eine Entscheidung. Aber es gibt Hilfen dafür. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. In der Elberfelder steht für Verkündigung auch Gehörtes oder Hören. Also so kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes. Das heißt also, wenn wir uns viel mit Gottes Wort, mit der Bibel beschäftigen, entsteht Glaube in uns. Es ist sogar so, dass wir damit steuern können, wofür Glaube in uns wächst. Beschäftigen wir uns viel mit Bibelstellen über Gottes Versorgung, entsteht in uns Glaube für Gottes Versorgung in unserem Leben. Beschäftigen wir uns viel mit Bibelstellen über Gottes Trost, wächst in uns der Glaube an Gottes Trost in unserem Leben. Und so können wir, wenn wir Glaube für Heilung bekommen möchten, uns viel mit Bibelstellen über Heilung beschäftigen. Und das nicht nur mal eben kurz, sondern ausführlich und immer wieder. Wir müssen dann zum Beispiel über Heilungsbibelstellen nachsinnen und sie damit in unser Herz einpflanzen. Nachsinnen bedeutet, sich in Gedanken dauerhaft mit etwas zu beschäftigen, sodass es permanent in unserem Denken bleibt. Mir fällt dazu spontan Josua 1,8 ein. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst sie Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Da steht, wir sollen Tag und Nacht darüber nachsinnen. Oder Sprüche 4, Verse 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Mein Reden, neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also, hör dir die Worte an, lies sie, bewahre sie im Innern deines Herzens und das bringt Heilung. Hier kommt nochmal das Foto von dem Welpen. Hier der Welpe, der lässt sich durch nichts ablenken und ist völlig auf seinen Herrn ausgerichtet und auf das, was der ihm sagt. Anderes interessiert ihn nicht. Und es sieht hier nicht so aus, als müsse er sich dazu zwingen, sondern er will es so. Ihn interessiert ihn interessiert anderes einfach nicht. Er ist so begeistert von seinem Herrn, dass er nichts anderes möchte. Und so sollten auch wir auf Gott und sein Wort ausgerichtet sein, weil es uns fasziniert und begeistert. In meinem Leben war es lange Zeit so, dass ich zufrieden mit mir war, dass ich jeden Morgen meine stille Zeit gemacht habe. Und danach war ich den ganzen Tag mit meinem Alltag beschäftigt, völlig losgelöst von dem, was ich am Morgen gelesen hatte. Wir werden in der Bibel aber immer wieder dazu aufgefordert, uns eingehend mit Gottes Wort zu beschäftigen und darüber nachzusinnen. Das heißt, wir sollen uns den ganzen Tag mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn wir nur einmal am Tag eine Zeit lang in Gottes Wort lesen, dann kriegen wir Gottes Wort nicht in unser Herz gepflanzt und dort bewahrt, sondern dann ist es schwupps gleich wieder draußen. Also, wenn wir glauben wollen, müssen wir in Gottes Wort gehen. Wenn Gottes Wort in unseren Herzen lebt, dann sind wir an die göttliche Kraftquelle angeschlossen und wir erleben die göttlichen Wahrheiten. Einen wichtigen Anteil, um Gottes Wahrheiten in uns groß zu halten, hat auch unser Denken und Reden. Wenn wir zum Beispiel Glaube für Heilung bekommen wollen, dann stellen wir uns selber ein Bein, wenn wir uns gedanklich immer wieder mit unserer Krankheit befassen und darüber reden. Wir können keinen Glauben erwarten, wenn wir uns gedanklich mit Unglauben beschäftigen und mit unseren Worten Unglauben aussprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Denken und Reden mit Gottes Wort in Einklang bringen. Das steht ja im 2. Korinther 10, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wo greift Satan uns an, wenn er uns zu Fall bringen will? In unseren Gedanken. Wenn wir in unseren Gedanken stabil an Gottes Wort ausgerichtet sind, also über sein Wort nachdenken, kann Satan uns gar nicht zu Fall bringen. Dann ist da gar kein Raum für Gedanken, die Satan uns einflößen möchte. Und aus unseren Gedanken werden Worte. Und Worte haben Macht. Gott gebrauchte Worte, um die Welt zu erschaffen. In Römer 4, Vers 17 steht: Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Und deswegen haben auch unsere Worte Macht. Und mit ihnen können wir etwas in Existenz sprechen, was vorher noch gar nicht da war. In Sprüche 18, Vers 21 steht: Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Wir müssen Leben sprechen und nicht Tod. Unsere Worte nehmen uns entweder gefangen und halten uns gefangen, oder sie setzen uns frei und wirken kraftvoll für uns. Was bedeutet das konkret? Ich will ein Beispiel geben. Wenn wir morgens aufstehen und einen Kratzen im Hals haben und ein- oder zweimal niesen müssen, was sagen wir dann oft? Ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Damit können wir etwas in Existenz sprechen. Dann laden wir die Erkältung noch geradezu ein, zu uns zu kommen. Und wir sprechen dann sozusagen Tod aus. Wenn wir dagegen sagen, Jesus hat alle Krankheiten stellvertretend für uns getragen. Er macht mich stark. Er hat Heilung und Gesundheit für mich erwirkt. Und ich vertraue auf sein Werk. Dann widerstehen wir einer möglichen Erkältung und sprechen Leben in unsere Situation hinein. Es geht dabei nicht darum, Symptome, die vielleicht wirklich real da sind, zu leugnen. Aber wir müssen weggucken von unserem Körper, hin auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Hier kommt nochmal das Foto von dem Welpen. Dieser Welpe guckt nur auf seinen Herrn der achtet überhaupt nicht auf sich selbst. Oder ob er vielleicht gerade auf einen spitzen Stein tritt, der eigentlich wehtut. Es ist übrigens so, dass wir unbewusst immer das bekennen und aussprechen, was wir wirklich glauben. Unser Glaube geht nie über unser Bekenntnis hinaus. Und selbst wenn wir Glauben haben, wenn wir Schwachheit, Versagen und Krankheit bekennen, dann zerstören wir damit unseren Glauben und geben diesen Dingen Herrschaft über uns. Wir schließen damit Gott aus und räumen Satan einen Platz ein. Wenn wir viel Negatives reden, werden wir auch Negatives erfahren. Aber wir können das umkehren und da nicht Scheitern über unserem Leben aussprechen, sondern ganz bewusst Gottes Gunst und sein Wohlwollen. Das kann manchmal bedeuten, dass wir nicht das sagen, was wir gerade fühlen und nicht, wie es uns gerade geht oder wie es auch für die reale Welt gerade aussieht, sondern wir sagen, was Gottes Wort darüber sagt. Gott wacht über seinem Wort, um es auszuführen. So steht es in Jeremia 1, Vers 12. Denn ich will über meinem Wort wachen, es zu tun. Wenn wir also Gottes Wahrheiten, seine Verheißung aus der Bibel, laut aussprechen, wird Gott dafür sorgen, dass wir sie erfahren. Die Worte der Bibel sind Gottes Worte. Und Gott hat Leben in sie hineingehaucht. Wenn wir die von Gott gegebenen Worte nehmen und sie bekennen und sie glauben, dann kommen Wunder zustande. Wir müssen also seine Verheißung für unsere jeweilige Situation finden und die dann mutig immer wieder bekennen und an diesem Bekenntnis festhalten. Wenn wir uns zum Beispiel schwach fühlen, passt Joel 4, Vers 10, der Schwache sage, ich bin stark. Oder Psalm 27, 1, der Herr ist meines Lebens Kraft. Oder Psalm 71, 16, ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn. Wir berufen uns damit auf Gottes Wort und Gott wird sein Wort wahr werden lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir dieses Proklamieren von solchen Kraftbibelstellen wirklich auch Kraft verleiht. Oder wenn wir Heilung brauchen, können wir Heilungsbibelstellen über uns aussprechen. In Anlehnung an Psalm 103. Er vergibt mir all meine Sünden und heilt all meine Gebrechen. Oder Jesaja 53, 5. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und wenn uns jemand fragt, wie wir uns fühlen, dann können wir antworten, dass wir uns nicht nach unseren Gefühlen richten, sondern nach dem, was Gott sagt. Oder wir könnten sagen, dass Gott gerade dabei ist, unsere Situation zu verändern. Oder dass er gerade dabei ist, uns zu heilen, wie sein Wort es sagt. In Offenbarung 12, Vers 11 steht, und sie haben ihn, also Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Wenn wir Gottes Wahrheiten über unserem Leben glaubensvoll bezeugen, setzt das diese Wahrheiten in unserem Leben frei und überwindet das, was Satan in unserem Leben tun will. Ich möchte mal Hebräer 11, wo beschrieben steht, was Glaube ist, an ein Beispiel anwenden. Da steht ja, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder die Elberfelder übersetzt den letzten Teil, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn wir also zum Beispiel für Heilung beten und dabei wissen, dass Jesus alles für unsere Heilung getan hat, die Bibelstellen hatten wir ja eben schon ein paar davon, dann können wir glauben, dass wir dann auch geheilt sind. Denn Gottes Wort sagt es. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Das ist das Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es kann sein, dass wir uns die Heilung erkämpfen müssen. Wenn zum Beispiel nach dem Heilungsgebet die körperlichen Beschwerden bestehen bleiben, kommt es dann darauf an, dass wir Gottes Wort der Heilung dagegen setzen und darin beständig bleiben. Dann wird Markus 11, 24 wichtig. Glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Im 5. Mose 1, Vers 21 sagt Gott zum Volk Israel, siehe, der Herr dein Gott hat das Land vor dir dahingegeben. Zieh hinauf, nimm in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Als Gott dem Volk Israel das gelobte Land zugesprochen hatte, mussten sie trotzdem ihre eigene Kraft einsetzen und in das Land einziehen und es im Kampf erobern. Ihr Sieg stand bereits fest, weil Gott mit ihnen war und ihnen das Land zugesagt hatte. Er hatte das Land vor ihnen dahingegeben, aber sie mussten hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Und genauso kann es auch in unserem Leben sein, wo Gott uns in seinem Wort vielleicht wirklich gerade zum Beispiel Heilung zugesagt hat. Manchmal müssen wir sie im Kampf einnehmen und uns nicht vor den körperlichen Beschwerden fürchten, die wir vielleicht noch bei uns wahrnehmen, sondern auf Gottes zugesagten Sieg vertrauen. Ich möchte es nochmal an einer kleinen Geschichte erklären. Nehmen wir an, dass ein Mann, der an Händen und Füßen gebunden ist, ins Gefängnis geworfen wird. Und er stellt ein Gnadengesuch. Unter Begnadigung wird stattgegeben. Der Gefängniswärter liest ihm die Begnadigung vor, nimmt ihm die Fesseln ab, schließt ihm die Gefängnistüren auf und öffnet sie und sagt zu ihm, du bist frei, geh hin im Frieden. Aber der Gefangene sagt, ich weiß, dass die Begnadigung sagt, dass ich frei bin und ich glaube auch jedes Wort davon, aber ich bin im Gefängnis. Die Türen sind offen, komm heraus, sagt der Gefängniswärter. Ja, ich weiß, dass die Türen geöffnet sind und ich weiß, dass ich frei sein würde, wenn ich draußen wäre, aber ich bin nicht draußen. Nun komm heraus, wiederholt der Gefängniswärter nochmal wieder. Glaubst du nicht, dass das, was ich dir vorgelesen habe, wahr ist? Doch, ja, ich glaube jedes Wort davon. Aber es scheint mir, als käme ich nie hier raus. Der Gefangene bleibt aus freier Entscheidung im Gefängnis, statt nach der ihm bewilligten Begnadigung zu handeln. Manchmal benehmen wir uns so, wenn es um Gottes Zusage in unserem Leben geht. Auch beim Thema Heilung. In der Bibel steht, ich bin der Herr, der dich heilt. Oder der dir alle deine Gebrechen heilt. Oder durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und trotzdem weigern wir uns oftmals zu glauben, dass wir wirklich geheilt sind. Weil wir zum Beispiel immer noch körperliche Beschwerden haben oder Schmerzen haben. Und dann sagen wir, ich weiß, dass Gott heilen kann, aber ich bin nicht geheilt worden, denn ich bin ja immer noch krank. Aufgrund dessen, was wir sehen und fühlen können, weigern wir uns, dem Wort Gottes zu glauben und vergessen dabei, dass die Natur des Glaubens ja die Wirklichkeit dessen ist, was man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aber ich möchte nochmal zurück zum Volk Israel, dem das gelobte Land von Gott zugesagt war. Erinnert euch nochmal an die Stelle, wo Mose die 12 Kundschafter aussandte, ins Land Kanaan, um das Land Kanaan auszukundschaften. 10 davon guckten nur auf die Schwierigkeiten und sagten, als sie zurückkamen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Nur Josua und Kaleb, die vertrauten auf Gottes Zusage und sagten, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Oder wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Und Gott antwortete daraufhin Mose und sagte, darum spricht zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen. Außer Kaleb und Josua. Nur die, die auf Gottes Zusage hin vertrauten und entsprechend handeln wollten, durften später diese Zusage auch erfahren. Wie ist das bei uns? Vertrauen wir auf Gottes Zusage, die er uns zum Beispiel zum Thema Heilung in seinem Wort gegeben hat? Und nehmen wir mutig das Land der Heilung ein, auch wenn wir dabei vielleicht eine Zeit lang gegen bestimmte körperliche Beschwerden ankämpfen müssen? Oder gucken wir überwiegend auf die körperlichen Beschwerden und sagen, das geht nicht, ich bin krank, ich kann nicht. Wenn man sich viel mit dem Thema Heilung beschäftigt, liest man immer wieder auch mal von Menschen, die sogar Krebs im Endstadium überwunden haben, indem sie ganz bewusst und längere Zeit auch entgegen ihrer Beschwerden sich auf Gottes Wort gestellt haben und seine Heilungszusage immer wieder über sich ausgesprochen haben und sich darauf ausgerichtet haben und die dadurch dann auch Heilung erfahren haben. Dodi Ostin zum Beispiel hat das so erlebt und hat es in einem Buch festgehalten, das heißt von Krebs geheilt. Mich hat das beeindruckt. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Es geht hier nicht darum, trotz einer Erkrankung, die ja manchmal wirklich da ist, einfach so zu tun, als wäre man nicht krank. Das macht einen nicht gesund. Es kommt auf den Glauben an, dass man glaubt, durch Jesus geheilt zu sein. Der Glaube und auf diesem Glauben basierendes Verhalten führen zum Sieg über die Erkrankung. Es kommt also jetzt bitte niemand auf die Idee zu sagen, ich habe zwar Diabetes, aber eigentlich müsste ich ja geheilt sein, also lasse ich jetzt mal die Medikamente weg. Das würde nicht zur Heilung führen, sondern zu einem medizinischen Notfall. Dadurch kommt die Heilung nicht zustande, sondern es kommt auf den Glauben für die erlebte Heilung an und der Glaube ist das, was da wirkt. In Jakobus 4, Vers 7 steht, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Oder an ähnlicher Stelle im 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Unterwerfen wir uns nicht Gott, wenn wir uns seinem Wort fügen? Er hat uns gesagt, dass wir durch Jesu Wunden geheilt worden sind. Der Teufel dagegen will uns einreden, dass wir gar nicht geheilt, sondern immer noch krank sind. Wem glauben wir? Wir sollen dem Teufel widerstehen, und zwar mit unserem Glauben. Das kann auch bedeuten, dass wir eine Zeit lang körperlichen Beschwerden widerstehen müssen, um in die Heilung hineinzukommen. Wenn wir das tun, fest im Glauben, dann sagt uns Gottes Wort, dass dann der Teufel von uns fliehen wird. Ich komme zu meinem letzten Punkt, den ich heute anführen möchte. In Jakobus 1, Vers 22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Manchmal bekennen wir zwar mit unserem Glauben das Wort, widersprechen unserem Bekenntnis aber zur selben Zeit mit falschen Handlungen. Dafür nehme ich nochmal das Beispiel von vorhin. Wenn wir sagen, dass wir Gott bezüglich unserer Finanzen vertrauen, uns aber gleichzeitig sorgen und uns fragen, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen, dann widerspricht unsere Handlung, nämlich das sich Sorgen machen, unserem Bekenntnis, dass wir Gott vertrauen. Die Handlung eines Täters des Wortes sollte sich aber mit seinem Bekenntnis decken. Wir können bekennen, dass Gott die Kraft unseres Lebens ist und zur selben Zeit von unserer Schwachheit, Unfähigkeit und unserem Mangel an Glauben erzählen. Das ist auch keine übereinstimmende Handlung. Wir sollten Glauben sprechen. Und unsere Handlungen und all unsere Worte, auch die, die wir im Smalltalk mit anderen reden, sollten mit unserem Glauben übereinstimmen. Glaube wächst durch das Handeln gemäß Gottes Wort. Es kann sein, dass wir der Überzeugung sind, dass Gottes Wort wahr ist. Aber bevor wir nicht nach Gottes Wort handeln, wird es für uns nicht zur Realität werden. Wir empfangen, wenn wir gemäß dem Wort Gottes handeln. Dann üben wir Glauben aus. Im Bild von vorhin gesprochen, wir steigen dann ein in die Schubkarre und vertrauen darauf, dass Gottes Wort wahr ist und dass er sein Wort hält und uns sicher ans Ziel bringt. Und nur wenn wir diesen Schritt gehen, werden wir die Erfahrung machen, dass Gottes Wort wirklich funktioniert, dass es wahr ist und dass es hält, was es verspricht. Ich komme zum Schluss. Glaube ist also die Entscheidung, den Verheißungen Gottes, seinen Zusagen, zu vertrauen und im Vertrauen darauf zu handeln. Wir entscheiden uns, in die Schubkarre einzusteigen und uns von Jesus sicher über das Seil, was für Gottes Wort steht, schieben zu lassen. Wir können ihm darin vertrauen. Es ist sicher. Also, lasst uns so leben, als wenn die Bibel wahr wäre. Denn sie ist wahr. Und erinnert euch nochmal daran, dass es Jesus ist, der um uns wirbt und wirklich jeden Einzelnen von uns heute hier bittet und sagt, vertrau mir. Amen. Ich möchte jetzt gerne eine Zeit der Stille haben, wo wirklich jeder für sich nochmal mit Gott bereden kann, was ihm jetzt